Herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe Lina bei mir heute zu Gast. Und Lina habe ich leider schon zweimal versetzt, weil irgendwie immer was anderes war. Aber ich wollte sie bei mir unbedingt im Podcast haben. Und ja, es ist ganz, ganz spannend, weil Lina ist in der Academy, kommt aber sowohl aus der Osteopathie, hat schon den Heilpraktiker gemacht, ist noch super jung, super ambitioniert. Und deswegen habe ich gedacht, eine coole Podcast-Gästin, die mit Sicherheit auch andere auf ihrem Weg inspirieren kann. Von daher ein recht herzliches Willkommen, Lina. Schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich.
Ja, hallo Chrissy und danke, dass es geklappt hat. Ich freue mich richtig und ich bin gespannt, worüber wir so sprechen werden.
Ja, du hast ja einiges mitzubringen, beziehungsweise dein Lebenslauf ist einfach total spannend, für das du noch so mega jung bist. Ist einfach total krass. Wie kommt man denn da drauf, erstmal Osteopathie zu studieren? Dann ne, kannst gerne mal so ein bisschen von dir erzählen. Wer bist du? Wie alt bist du? Weil jetzt habe ich ja schon gesagt, dass du relativ jung noch bist. Aber ja. Hol doch gerne mal aus, stell dich gerne mal vor und nimm uns ein bisschen mit auf deinen Weg.
Genau, also ich bin Lina. Ich bin mittlerweile 25 Jahre alt und habe relativ früh tatsächlich schon entschieden, dass ich Osteopathin werden möchte. Warum, weiß ich selber immer im Nachhinein nicht so richtig, aber ich habe, daher, dass ich früher sehr viel Sport gemacht habe, habe ich mich schon sehr dafür interessiert und habe eigentlich gedacht, ich möchte Physiotherapeutin werden, weil ich natürlich, wie es im Sport manchmal nicht ausbleibt, auch häufiger Verletzungen hatte und war dementsprechend selber als Patientin oft in der Physiotherapie. Und habe dann gedacht, mit 14, ich mache einfach mal ein Praktikum in der Physiotherapiepraxis. Und da waren dann auch Osteopathen. Es gibt ja auch öfter mal, dass die so zusammen in einer Praxis sind. Und bin dann auch bei denen mitgelaufen und habe dann tatsächlich nach dem ersten Tag zu meinen Eltern gesagt, das werde ich.
Krass.
Und warum, richtig weiß ich krass. Gar nicht. Das war für mich damals wie Magie. Also ich bin da rein, wusste überhaupt gar nicht, ich kannte das vorhin, ich habe das Wort nicht mal gehört. Also ich wusste überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt. Habe das gesehen und das war für mich wie Magie. Und ich bin nach Hause und habe mit 14 gesagt, ich mach das. Ja, habe dann quasi auch gar nicht mich darum weiter gekümmert. Für mich war das klar. Habe dann mein Abitur gemacht mit 18, also hatte G8. Und habe dann direkt angefangen zu studieren nach der Schule und genau, ohne dass ich da bis dato selber behandelt wurde. Also ich habe das nur durch diese Praktika gesehen und ja, habe mich, bis jetzt bereue ich es nicht. Also ich liebe meinen Job und das war total lustig im Studium, weil ich natürlich dann erstmal überhaupt damit konfrontiert wurde, was ist Osteopathie alles? Das war mir ja selber gar nicht klar und genau, so bin ich jetzt hier gelandet. Habe mittlerweile in Lübeck eine Praxis und habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht. Genau, also so landet man hier.
Total, total verrückt, weil wenn ich jetzt mich so an mein Schulpraktikum erinnere, ich war bei irgendeinem Anwalt und habe irgendwelche Gespräche eingetippt, also so eine richtige Praktikantenaufgabe und war so für mich war so genau das Gegenteil, okay, auf keinen Fall möchte ich sowas machen. So ja. Und ich finde das richtig cool, dass man so früh dann auch schon eine Richtung einschlägt und sagt, ey, das fasziniert mich irgendwie. Das ist, wie du gerade sagst, Magie, weil letzten Endes ist es ja auch, die Person kommt dahin, die hat irgendwelche Beschwerden und nach der Behandlung geht es ihr einfach besser und ne, sie hat ein anderes Gefühl wieder, sie hat weniger Schmerzen, was auch immer man eben alles mit Osteopathie und einer Behandlung hinbekommt. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sagen, dadurch, dass ich natürlich auch Sportlerin durch und durch bin, bin ich auch nicht wenig beim Physiotherapeuten, beziehungsweise mein Physiotherapeut ist Heilpraktiker, Physiotherapeut, Osteopath und auch Sportmediziner. Deswegen, der hat so alles vereint. Genau. Ja. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, dass, also ich denke da manchmal auch, wie kann das sein, dass der innerhalb von so kurzer Zeit mir so krass weiterhilft, obwohl ich jetzt irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen damit rumgemacht habe, so, ne? Und das ist, glaube ich, schon echt immer richtig cool. Ja. Ja, und dann hast du Osteopathie studiert und hast ja eben gerade schon gesagt, du hast erstmal gelernt, was ist Osteopathie überhaupt? Magst du vielleicht mal ganz kurz Osteopathie in 3, 4, 5 Sätzen zusammenfassen? Was ist das? Damit auch vielleicht unsere Zuhörerinnen dann auch nachher den Bogen zur Frauengesundheit bekommen.
Ja, Also Osteopathie ist grundsätzlich sehr, sehr vieles und jeder würde das wahrscheinlich auch anders einfach erklären. Aber für mich ist es einfach eine Komplementärmedizin, also ergänzend zu Schulmedizin und kommt dann halt aus der manuellen Richtung. Also das heißt, wir behandeln und untersuchen hauptsächlich mit den Händen und dementsprechend ist man sehr, sehr eng mit dem Patienten in Kontakt und untersucht dann einmal ganzheitlich, wo ist das Problem. Also man guckt quasi im Körper, wo hat man eine ursächliche Problematik, die für die Beschwerden einfach verantwortlich sein können. Oftmals ist es auch so, dass die gar nicht unbedingt genau an der Stelle sind, wo dann die Schmerzen auftreten. Also das erlebe ich häufig, dass die Patienten dann total verwirrt sind, warum man jetzt ganz woanders den Schwerpunkt setzt. Genau, und man versucht im Endeffekt den Körper mit der Osteopathie, so die Selbsthaltungskräfte quasi anzuregen. Und am Ende macht der Körper alles selber. Also am Ende sind wir nicht die Heiler, ne, oder die Magier, wie man noch immer das bezeichnen möchte. Und wir heilen nicht, sondern wir unterstützen den Körper einfach, dass er sich selber heilen kann. Und das macht man eben im Endeffekt mit den Händen. Und da gibt es ganz verschiedene Techniken. Sehr viele arbeiten strukturell oder auch eher sanftere Techniken. Also das ist sehr, sehr breit gefächert und hat natürlich dadurch auch sehr, sehr große Anwendungsgebiete, ne, von Babys, Kindern, aber auch über die Frauen, Sportler gibt es natürlich auch sehr, sehr viele, die das nutzen. Genau. Ja, und zur Physiotherapie der Unterschied ist noch, in der Physiotherapie ist natürlich erstmal weniger Zeit meistens. Die sind ja nur so 20, 40 Minuten ungefähr am Patienten, während wir uns in der Regel so eine Stunde nehmen, die allermeisten. Und in der Physiotherapie ist ja auch oft dann der Sinn quasi den funktionellen Aufbau wieder. Das heißt, da werden ja auch viel Übungen gemacht und so. Und das ist bei uns eigentlich gar nicht. Also um Übungen geht es erstmal nicht, sondern es geht quasi erstmal darin, die Strukturen, denen überhaupt die Chance zu geben, danach in ihrer Funktion wieder besser zu funktionieren. Deswegen harmoniert Physiotherapie und Osteopathie zusammen total super. Also dass man beide Therapiearten quasi nutzt. Nur halt mit dem anderen Sinn quasi.
Macht voll Sinn. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man natürlich mit den Händen arbeitet, dass man fühlt. Magst du mal so ein konkretes Beispiel geben? Also ich sage jetzt mal ganz kurz von mir. Mein Osteopath fragt mich dann auch sehr, sehr häufig, wie geht's aktuell dem Darm? Und hast du Stress gehabt? Das Zwerchfell irgendwie scheint ein bisschen zu hängen und so, ne? Also das sind ja immer so die Sätze, die ich dann so höre. Aber magst du mal so ein ganz simples Beispiel erstmal geben? Wir tauchen nachher auch noch in die Frauengesundheit ein, da vielleicht auch ein bisschen Kontext zu geben. Aber so ein ganz simples Beispiel für jemand hat vielleicht Nackenschmerzen und du schaust nach Leber, ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur ein Beispiel jetzt.
Also ganz klassisch ist, wie du sagst, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Das ist so, glaube ich, mit der häufigste Konsultationsgrund. Klassischerweise viele, die im Büro sitzen, den ganzen Tag am PC arbeiten. Und ja, das ist ein Problem. Und da schaut man natürlich auch auf die Nackenmuskulatur, auf die Wirbelsäule. Aber oft steckt zum Beispiel dort eher ein dysreguliertes Nervensystem hinter. Ne? Also diese Menschen sind oft sehr, sehr gestresst und ziehen dann halt im Stress die Schultern die ganze Zeit nach oben. Genau, und das spürt man einfach im Gewebe. Und dann kann man natürlich gucken, klar, man kann sich die Muskulatur anschauen. Das alleine zu behandeln wird aber nicht die Lösung sein, weil das ja auch nicht die Ursache ist. Das heißt, ich arbeite da super gerne auch auf dem Nervensystem. Das heißt, über Kraniosakral, das bedeutet über den Kopf, kann man quasi auch einen Zugang zum Nervensystem bekommen und über bestimmte Techniken den so wieder ein bisschen harmonisieren, runterfahren. Passiert tatsächlich auch super oft, dass die einschlafen in der Behandlung oder dann die ganze Zeit schlafen. Da merkt man immer, dass sie dann total runterfahren. Aber weil du jetzt auch auf die Organe gekommen bist, natürlich auch ein Teil der Osteopathie. Das kann natürlich auch sein, dass Organe mitverantwortlich sind, ne? Also auch bei Stress bleibt natürlich die Belastung des Magen-Darm-Trakts, aber auch der Leber und so nicht aus. Auch da kann das zum Beispiel auch über fasziale Züge sein, dass einfach, wenn der Darm ein Problem hat, dass es quasi so den Kopf nach vorne unten zieht, was einfach der Nacken gegenhalten muss, ne? Oder das Zwerchfell, ganz, ganz klassisch. Der Nerv, der das Zwerchfell innerviert, kommt halt aus der Halswirbelsäule. Und dann ist es halt so, wenn man am Zwerchfell ein Problem hat, dann zeigt sich in der Regel das auch an den Segmenten. Und das wäre dann C3 bis C5, also dritter bis fünfter Halswirbel. Genau, und so kann man immer ganz schnell so auch anatomisch so die Verbindung herstellen. Also das ist ja, sag ich mal, wenig Hokuspokus. Wenn man die Anatomie wirklich ja gut verstanden hat, dann ist es eigentlich ziemlich logisch, ne? Sowohl mechanisch als auch neuronal oder auch über die Gefäße. Ne? Das ist, hängt alles so miteinander zusammen. Und da merkt man dann ganz schnell, dass man nicht nur den Nacken zum Beispiel behandeln muss, sondern auch mal sich den Kopf angucken muss. Ne? Wie ist das Nervensystem? Schauen, wie sieht der Darm aus oder der ganze Bauchraum? Ne? Also hat man da irgendwie Probleme? Oft spielt ja auch bei Stress die Ernährung mit einer Rolle. Ne? Und das merkt man im Darm. Und deswegen, wie du gerade so schön gesagt hast, der Osteopath spürt das auch. Und man merkt auch, wenn die Leute sich schlecht ernährt haben, das spürt man sofort. Ne? Der Darm hat einfach viel Spannung dann, ist oft so ein bisschen aufgeplustert. Und auch die Leber, wenn die überfordert ist, dann merkt man einfach, dass die Leber sehr, sehr viel Blut hat, in dem Organ gespeichert. Die ist sehr fest, was sie zwar sein soll, aber sie sollte halt ein bisschen nachgeben können. Die ist dann oft sehr aufgeplustert, sehr fest und halt auch unangenehm, wenn man dann quasi in dem Bereich quasi dann mal untersucht.
Testet. Voll cool. Also ich liebe das jetzt schon und am liebsten, jetzt wächst du gerade in mir den Wille, irgendwie da auch noch mal Dinge mehr zu verstehen, weil natürlich durch mich selbst, ne, weiß ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr als irgendwie jetzt jemand anderes, der vielleicht noch nie bei einem Osteopathen oder irgendwie in Behandlung war. Aber grundsätzlich diese Zusammenhänge auch da wieder. Und ich glaube, das ist so der Anreiz von jemandem, der sich ganzheitlich irgendwie für Gesundheit interessiert, dass man Dinge immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer verstehen möchte. Von daher richtig cool. Wir haben im Eingangsgespräch ja mal kurz darüber gesprochen, dass Osteopathie oft so mit Hände auflegen und da passiert ja gar nichts. Ja. Und ich war beim Osteopathen, der hat mich irgendwie so ein bisschen gestreichelt, in Anführungsstrichen. So richtig habe ich jetzt da keinen Unterschied gemerkt. Ja. Und vielleicht kannst du da gerne mal so ein bisschen was zu sagen. Ich meine, ich glaube, das, was du jetzt eben gerade schon erklärt hast, dass eben gerade ein gestresstes Nervensystem, dass man da eine Aktivierung spürt und so weiter, hat mit Sicherheit auch so ein bisschen was mit der Wahrnehmung dann zu tun, wie Leute sowas wahrnehmen. Aber rede doch gerne mal so ein bisschen darüber.
Also grundsätzlich, weil du gerade eben auch sagtest zu den Zusammenhängen noch, dass das super spannend ist, das selber auch zu verstehen. Ich lade meine Patienten auch immer dazu ein, mehr in ihren Körpergefühl zu kommen. Und das sehe ich halt super oft, dass die Menschen sehr, sehr weit entfernt von ihrem eigenen Körpergefühl sind. Und man kann auch viele Ursachen selber spüren. Also wenn man immer übt, sage ich mal, in seinen Körper reinzufühlen, merkt man auch irgendwann ganz schnell, wo es hängt, ne, so, und da finde ich, ist immer schon der erste Ansatzpunkt, dass man auch sagen kann, ich unternehme da was gegen, weil man dann schon merkt, zum Beispiel jetzt der Darm spielt ein bisschen verrückt. Das muss nicht mal sein, dass man wirklich massive Verdauungsbeschwerden hat, ne, das reicht manchmal schon einfach nur das Gefühl von, da klemmt's ein bisschen, ne, so, da kann die Verdauung noch gut sein, aber das ist so ein Frühzeichen. Deswegen, da lade ich die Patienten immer schon sehr, sehr früh mit ein, und das mache ich dann quasi auch in der Behandlung, dass ich sie da auch immer wieder abhole, gerade wenn ich nur die Hände auflege, in Anführungsstrichen, dass die mit reinfühlen, weil dann auf einmal merken sie doch einiges, was da passiert. Ne? Und es gibt, wie ich eingangs schon gesagt hatte, sehr unterschiedliche Techniken. Es gibt sehr strukturelle Techniken, die zum Teil auch ein bisschen wehtun können, wenn da in dem Bereich ein Problem ist. Also gerade in dem Muskelbereich kann das halt, wenn man Triggerpunkte behandelt oder so, kann das natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber gerade wenn man Probleme auf dem Nervensystem hat, bringt es nichts, das Nervensystem über direkte und härtere Techniken noch mehr zu triggern und ins Nirvana zu schießen quasi, sondern da fahre ich die halt eher runter. Und das mache ich hauptsächlich für den Patienten, sieht so aus, als würde man nur die Hand auflegen. Aber man fühlt als trainierter Osteopath super, super viel. Also man kann einfach ganz viele verschiedene Qualitäten im Gewebe spüren. Das klingt immer so ein bisschen Hokuspokus, wenn man das jetzt sagt, aber wenn man das einmal selber erfahren hat, dann merkt man, oh, okay, das auf einmal fühlen alle dasselbe, also es scheint irgendwas zu existieren. Also man kann bis auf die Flüssigkeitsebene spüren, also das Gewebe lebt ja, ne? So alles, was tot ist, ist still, aber jeder Mensch lebt, der bei mir auf der Liege liegt, und da merkt man den Ausdruck des Lebens quasi auch, ne? Also man spürt, dass sich da was bewegt. Genau, also man kann zum Beispiel auf Flüssigkeitsebene man spüren, man kann vom Nervensystem einfach, manchmal spürt man dann sogar so ein Bitzeln, also da merkt man schon, dass die Nerven irgendwie in Kontakt treten. Im Endeffekt sind wir alles Wesen, wo elektrische Ladungen einfach dauerhaft im Körper hin und her geschossen werden, und wenn man mit den Händen des Therapeuten und dem Patienten in Kontakt kommt, dann verändert sich die Ladung irgendwie, beziehungsweise man tritt in Kontakt. Und das meiste tatsächlich, gerade bei den sanften Techniken, machen die Körper untereinander. Also vieles ist den Osteopathen auch gar nicht bewusst, was sie da tun. Und das ist manchmal auch hinderlich, weil wenn man zu viel will und zu viel da manipulieren oder beeinflussen will, dann funktioniert das nicht. Dann, ne, also man versucht eigentlich so passiv wie möglich sich zu verhalten und man merkt trotzdem, dass die Hände was tun. Und der Körper quasi einfach wie eine eigene Sprache miteinander kommuniziert. Und das ist total spannend. Das dauert auch eine lange Zeit, bis man das spüren kann. Aber am Ende kann es jeder spüren und jeder könnte es lernen. Es dauert nur einmal quasi, also man kann sich das so vorstellen wie eine Radiofrequenz. Wenn man einmal weiß, wo man die Musik hört, auf welcher Frequenz, dann findet man sie immer wieder. Und am Anfang kann man vieles hören und man hört es insgesamt dann rauschen. Ne, und dann durch Studium lernt man dann, oder dadurch auch eine berufsbegleitende Ausbildung, lernt man dann, diese Frequenz zu hören und dann zu differenzieren, wo kann ich meinen Fokus setzen und auf welcher Ebene arbeite ich. Und das merkt der Patient auch unterschiedlich. Also der merkt auch, wenn ich auf dem Nervensystem arbeite, dann hatte ich ja schon gesagt, dann schlafen die oft ein, werden ganz ruhig, er merkt, wie sie ganz tief atmen, dann fängt der Bauch an zu gluggern, also man merkt, die Verdauung geht richtig in Gang. Das merkt der Patient. Und wenn ich auf faszialen Ebenen, auch mit sanften Techniken zum Beispiel, oder auf Flüssigkeitsebenen arbeite, dann merken die das auf einer anderen Ebene. Na, dann merkt man, dass es vielleicht irgendwo hinzieht, dass es irgendwo anders wehtut in dem Moment. Also ja. Wenn man ein Körpergefühl hat, dann spürt man das. Also je sensibler auch der Patient ist, desto mehr merkt man. Ich selber zum Beispiel bin sehr sensibel und ich selber merke das extrem. Also ich merke schon quasi, bevor man mich anfasst, dass es schon losgeht. Also das kann man auch trainieren.
Ja, voll spannend. Jetzt hast du gerade schon, und das kenne ich jetzt auch, ich kann immer nur so aus meiner Erfahrung natürlich sprechen, mein Osteopath, ich bin mit dem schon super lange zusammen. Ich glaube jetzt inzwischen 10 Jahre, in der er mich begleitet und auch meine sportliche Karriere in der Form natürlich mitbegleitet hat, aber natürlich auch nichtsdestotrotz auch meine Persönlichkeitsentwicklung und meine berufliche Veränderung und all diese Dinge, die er auch miterlebt hat. Und er sagt jetzt auch heute, wenn man jetzt diese 10 Jahre mal nimmt, dass er natürlich ganz anders trainiert ist und andere Dinge wieder wahrnimmt und spürt, die er vor 10 Jahren halt einfach wahrscheinlich noch gar nicht gespürt hätte. Ja. Und das ist das, was du jetzt gerade wahrscheinlich auch gesagt hast. Umso mehr man trainiert, umso mehr Patienten, Patientinnen man hat, desto geschulter wird man wahrscheinlich auch in seinen Handgriffen und umso mehr kann man natürlich auch entsprechend vermutlich dann auch direkt handeln. Ich meine, bei dem einen wirkt es mehr, wir wissen alle, der Körper ist super so komplex.
Ja.
Genau, es ist individuell, wie schnell es dann geht. Mhm. Aber was mich dann interessiert, ist es denn so, dass du dann dich auf was Spezielles spezialisiert hast oder bist du erstmal grundsätzlich relativ breit und sagst, ja, komme erstmal alles. Ich meine, wenn man frisch selbstständig ist, machen wir uns mal nichts vor. Man kann jetzt nicht sagen, ach, dich nehme ich nicht. Man muss natürlich ja wahrscheinlich erstmal irgendwo anfangen. So ist es auch im Coaching. Ich glaube, man muss erstmal auch ein bisschen offener sein und dann kann man sich immer weiter spezialisieren. Aber hast du schon so eine Richtung, in die du gehen möchtest, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe nach dem Bachelor haben wir quasi für Erwachsene erstmal ausgelernt gehabt. Das heißt, für alle Erwachsenen, sage ich mal, habe ich natürlich meine Praxistüren offen, definitiv. Und ich habe natürlich danach noch meinen Master gemacht, wo es speziell viel um Frauenheilkunde ging, um Schwangerenbetreuung, aber auch Kinderosteopathie. Auch Sportosteopathie spielte da eine Rolle. Habe ich lustigerweise früher mal gedacht, dass das so mein Steckenpferd wird, weil ich halt selber aus dem Sportbereich einfach komme. Aber ja, irgendwie mittlerweile finde ich die Frauenheilkunde viel, viel spannender für mich selbst. Dementsprechend liegt es mir sehr, sehr am Herzen, gerade Frauen mit Zyklusbeschwerden oder auch in der schwangeren Betreuung, weil denen ja auch oft aus der Schulmedizin nicht viel Sachen übrig bleiben, wenn sie Beschwerden haben. Ne? Da wird dann oft gesagt, ja, Pech gehabt, so nach dem Motto, man kann halt nichts machen.
Hin und,
ja, wenn überhaupt. Also da passiert echt oft gar nichts. Und gerade als Vorbereitung auf die Geburt ist das super, super spannend, was man da alles machen kann. Und dann natürlich auch die Kinder, ne, wenn die frisch auf die Welt kommen, je nachdem, wie die Geburt war, haben sie auch die ein oder anderen Beschwerden danach, ne? Und da ist es einfach super spannend, wenn man die osteopathisch einfach begleiten kann und dann sieht, wie sich das einfach entwickelt. Und wie du selber schon gesagt hast, du bist sehr lange an der Seite von deinem Osteopathen schon. Man sieht natürlich auch die Entwicklung des Patienten über die Jahre. Man entwickelt sich quasi so ein bisschen zusammen. Nicht umsonst sagt man, das ist eine Therapeuten-Patienten-Beziehung, ne? Also das ist eine ganz andere Beziehung einfach als zu einem Arzt, wo man nur 5 Minuten drin ist. Man weiß eigentlich gar nichts voneinander. Das ist natürlich bei uns ganz anders. Man kommt da ganz anders ins Gespräch und man kann die Patienten viel besser abholen. Und genau, das merkt man natürlich auch. Ja.
Voll, voll schön. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen deinen Master und die Richtung Frauengesundheit angesprochen. Jetzt hast du aber auch noch den Heilpraktiker gemacht, was ja auch super krass ist, weil ich glaube, ganz, ganz viele kommen irgendwann so durch die eigene Leidensgeschichte dazu. Sie wollen irgendwie was verändern, sie wollen irgendwas anderes machen, sie wollen Dinge mehr verstehen und kommen dann vielleicht irgendwie auf die Heilpraktiker-Ausbildung. Ja. Jetzt bist du einfach noch super jung und hast mit 25 deinen abgeschlossenen Heilpraktiker, was super cool ist. Und in Verbindung mit dem Osteopathie-Thema einfach, finde ich, auch schon echt eine ganze Palette an ja Wissen und Kompetenz, die du dir da einfach angesammelt hast. Aber magst du mal diesen Switch von Masterstudium zu Heilpraktika, wie du dazu gekommen bist?
Also eigentlich eine ganz kurze Antwort. Osteopathie ist in Deutschland kein anerkannter Beruf. Und es ist aber eine Heilkunde. Das ist immer so ein bisschen weird. Das ist kein anerkannter Beruf, aber es ist eine Heilkunde. Und in Deutschland ist es rein rechtlich einfach so, wenn man eine Heilkunde ausüben möchte und man ist nicht Arzt, dann muss man den Heilpraktiker machen. Also das war mehr oder weniger unfreiwillig, dass ich ihn machen musste. Wenn ich, also rein osteopathisch gesehen, hätte man es nicht gebraucht, weil ich meine, ich habe auch keine Heilpraktika-Ausbildung direkt gemacht, wie viele das machen, weil es einfach mit unserem Studium einfach abgegolten ist. Ne? Also wir haben wesentlich tiefgründigeres Wissen da bekommen, als jetzt die meisten in der Heilpraktika-Ausbildung, sondern ich habe dann einfach quasi nur die Prüfung gemacht, dass ich zugelassen wurde als Heilpraktikerin. Genau, also das war mehr oder weniger unfreiwillig.
Du spielst das gerade so ein bisschen runter. Diese Heilpraktika-Prüfung ist ja auch, wer das vielleicht jetzt auch nicht weiß, ist ja auch vorm Gesundheitsamt. Man hat wirklich tiefgehende Fragen. Also es ist ein Riesenfragenkatalog. Ja. Ich habe gerade eine Freundin, die sich darauf vorbereitet, beziehungsweise jetzt die schriftliche schon bestanden hat. Aber das ist ja schon auch ein Ding so. Das ist jetzt ja nicht so, man macht das mal so, ach ja, habe ich jetzt dann noch diese Prüfung gemacht, sondern du hast dich dann ja wahrscheinlich schon irgendwie mental und auch mit der Prüfung.
Das hat lange gedauert.
Genau, okay.
Ja, gut. Also wir
jetzt
werden
bin ich beruhigt.
Wir wurden im Bachelor darauf vorbereitet eigentlich. Okay. Aber ich habe meinen Bachelor schon mit 22 fertig gehabt und wusste, ich habe jetzt 3 Jahre, die ich ins Land gehen lassen muss. Und natürlich vergisst man da auch die Details und einige Sachen, die man einfach wieder komplett von vorne lernen muss zum Teil. Und ich habe das dann im Eigenstudium gemacht und habe, ich glaube, 7 Monate ungefähr vorher mir das angefangen und es war, bin ich ehrlich, es war die härteste Zeit in meinem Leben bisher. Also das Studium dagegen war entspannter, weil man auch immer natürlich ein bisschen geregelteren Ablauf hatte. Aber zusätzlich zur Arbeit, die man auch hat, weil man muss ja irgendwovon auch leben, ne, habe ich dann quasi ein Eigenstudium das alles gelernt und ich bin auch immer so, dass ich ein bisschen zu viel, glaube ich, mache. Ich hätte es wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger geschafft. Aber man weiß es ja bis zum Ende nicht, ne? Und ich habe einfach, ja, kann ich nicht empfehlen, aber ich habe 7 Tage die Woche durchgelernt. Jeden Tag mehrere Stunden, am Ende waren es 8 Stunden am Tag. Und ich weiß nicht, ob es am Ende notwendig gewesen wäre. Ich wäre aber auch mit keinem guten Gefühl da reingegangen, hätte es nicht gemacht, sagen wir mal so.
Ja,
ja, also
man weiß ja nicht, was einen auch erwartet in so einer Prüfung. Ne? Das ist ja irgendwie auch je nach Landkreis und je nach Gesundheitsamt. Das kann ja einfach komplett flexibel, also einfach auch in der Tiefe ganz unterschiedlich aussehen. Von daher, glaube ich, ist es wahrscheinlich für den Geist und das Gewissen schon gut, dass man da so entsprechend tief auch sich vorbereitet. Ja, sehr, sehr
Aber
cool.
Es war heftig. Also sage ich ehrlich, jeder, der das machen möchte, ich meine, bei uns, wie gesagt, bleibt die Wahl auch einfach nicht. Wir müssen es machen, wenn wir arbeiten wollen. Und spätestens, wenn man studiert hat, möchte man das ja auch anwenden dann. Natürlich musste ich den dann machen. Und ich wusste, ich schaff's auch, aber es ist hart. Also das, mein Freund musste auch sehr, sehr viel aushalten in der Zeit. Bin ich ehrlich. Also das war schon richtig heftig. Aber im Nachhinein, man verdrängt es. Ich wahrscheinlich wie eine schmerzhafte Geburt. Man verdrängt es danach. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich würde es wieder machen. Mittlerweile bin ich einfach froh, dass das abgehakt ist.
Ja, voll. Ja, voll. Ja, es ist super spannend, gerade wenn du das so sagst. Ne, ich meine, gerade alles, was so ein bisschen Alternativmedizin ist, ist ja irgendwie in Deutschland schon auch
Ja.
Natürlich anerkannt auf einer gewissen Weise, trotzdem dann irgendwie auch nicht so richtig. Also es ist irgendwie immer so ein bisschen, ja, so ein Zwischengebiet.
Ja.
Und es ist super schade, weil ich glaube, gerade man hat jetzt wahrscheinlich in den ersten 20 Minuten, die wir hier sprechen, schon gehört, was du auch eine krasse Expertise, die jetzt einfach schon aufgebaut hast. Und dann den Schritt auch zu gehen, zu sagen, okay, und jetzt mache ich auch eine eigene Praxis auf, ist ja auch einfach super cool. Und ich glaube, dass die Menschen, die man dann auch begleitet, sehr dankbar dafür sind, dass man um die Ecke denkt, dass man Dinge nochmal anders hinterfragt, dass man denen einfach auf einer anderen Ebene nochmal weiterhilft. Und ich sehe das immer gar nicht. Und das sage ich auch bei der Academy. Ich meine, wir kennen jetzt über die Academy, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, dass es ja auch nicht ein Ersatz sein soll sondern eben, dass die ganzen Welten und das ganze Gute aus den jeweiligen Bereichen sich ja einfach auch zusammentun kann und so entsprechend einfach was Gutes daraus resultieren kann, wo die Menschen einfach viel mehr in die Achtsamkeit gehen, mehr Körpergefühl bekommen, mehr Gefühl bekommen für die Dinge, die sie wirklich auch selbst tun können, um eben langjährig am besten gesund zu bleiben, langfristig. Und eben nicht nur irgendwelche Crash-Dinge zu machen oder eben
Das funktioniert halt nicht. Genau.
Korrekt.
Ja, und das wollen die meisten aber leider, ne? Also ich habe erlebt das super oft, dass die reinkommen und quasi mich angucken, du bist meine letzte Hoffnung, mach irgendwas, am liebsten eine Wunderpille. Und da ist es auch hart, die wieder abzuholen und zu sagen, das gibt es nicht. Es gibt keine Wunderpille. Ich glaube, ansonsten wüsste jeder von der, wenn es die gäbe. Dementsprechend, es ist ein Prozess und man muss mitarbeiten, aber das muss man eigentlich auch in der Schulmedizin, auch wenn es da sich manchmal natürlich ein bisschen einfach gemacht wird, indem man einfach medikamentös einfach irgendwas unterdrückt, dann ist die Mitarbeit gering, als nur die Tabletten zu nehmen. Aber wie du schon sagst, der Bereich der Heilpraktiker ist sehr, sehr schwierig. Und ich bin auch ehrlich, ich habe immer noch meine Probleme, mich, sage ich mal, offen als Heilpraktikerin zu outen, nenne ich es jetzt mal direkt, sondern betitel mich selber immer lieber auch als Osteopathin, auch wenn ich weiß oder viele nicht wissen, dass ich einen Heilpraktiker eh machen muss und ich eigentlich mich Heilpraktiker nennen muss, aber die Reaktion ist oft einfach, verschreibst du jetzt irgendwelche Globulis und gut ist. Also das ist abgesehen davon, ob das hilft oder nicht, ne, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde es super schade, wie viele immer noch die Schulmedizin als Götter in Weiß sehen. Und da wird alles geglaubt. Und auch teilweise, wo ich sage, das ist also rein anatomisch oder physiologisch überhaupt gar nicht möglich, was da teilweise erzählt wird. Also da bin ich wirklich tiefgehend geschockt, was man manchmal von den Patienten hört oder was Ärzte einraten. Und ich meine, ich habe das ja selber, ich meine, jeder ist ja sicher schon mal beim Arzt gewesen und ich glaube, jeder Osteopath ist auch ein Stück weit aus Eigeninteresse Osteopath geworden, definitiv. Und ich habe auch selber eine lange Geschichte quasi hinter mir und habe auch viele Arzttermine in Anspruch genommen, um auch am Ende enttäuscht zu sein, dass nichts gemacht wurde. Ne? Also als Beispiel, ich habe schon sehr, sehr früh Reizdarm gehabt, hatte die Pille genommen und bin immer zum Arzt gegangen, habe gefragt, kann das auch mit der Pille zusammenhängen, dass mein Darm jetzt einfach so total Ärger macht? Und immer, nee, das kann alles nicht sein. Und mir ging es wirklich richtig schlecht. Und mir wurde dann einfach von dem Gastroenterologen gesagt, ja, trinken Sie einfach ein bisschen Pfefferminztee. Das war die Lösung. Und ich soll dann nach Hause gehen. Und ich bin total zusammengebrochen und dachte mir, das kann es doch jetzt nicht sein. Also das ist doch jetzt nicht sein Ernst, zu dem Zeitpunkt war ich gerade mal 17, mir gesagt wird so, ja, trink Pfefferminztee und geh nach Hause und sei glücklich. So, natürlich hat es das nicht gebracht. So, und das finde ich schon krass. Und da muss man immer so ein bisschen die Patienten natürlich gucken, dass man sie ein bisschen abholt. Ich erkläre auch super viel, was natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die Ärzte jemals Zeit hätten. Ne? Also es ist auch nicht immer nur ein Vorwurf. Die haben auch einfach die Zeit nicht dazu. Ne? Es gibt viel zu wenig Ärzte da draußen. Und ich nehme mir dann oft die Zeit, auch einfach vieles zu erklären. Und dann merkt man auch, wie es bei den Patienten Klick macht und sagt, okay, das ist logisch. Und die fühlen sich in der Hinsicht dann so verstanden, weil viele Ärzte denen ja auch dann sagen, ja, die Symptome bilden sie sich ein oder das ist rein psychosomatisch, was definitiv ein Faktor sein kann, aber halt nicht nur, ne, so. Und wenn man dann mal vieles erklärt, dann sind die Patienten auch total bereit, selber was zu machen, weil sie verstehen, wo sie ansetzen können. Und diese Bereitschaft, finde ich, ist einfach essentiell, ne? Also, das ist schon richtig spannend, ja.
Absolut. Ja, voll gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Das ist, ja, man ist einfach selbst teilweise geschockt und manchmal auch fasziniert von dem, wie das System überhaupt funktionieren kann.
Ja, aber das irgendwie frage ich mich auch.
Gibt es, glaube ich, doch schon auch aufgrund von Social Media, aufgrund von den Medien, die doch auch immer mehr, ich sag zwar immer, es ist zwar wahrscheinlich auch ein bisschen die Bubble, in der ich unterwegs bin, aber wenn man die Informationen sucht, findet man die inzwischen halt auch über Podcast und so weiter.
Ja.
Von daher ist das, glaube ich, auch einfach super wichtig und ich hoffe, dass dieser Trend weitergeht und Menschen sich mehr mit ihrer eigenen Gesundheit einfach befassen, auf egal welcher Ebene, und sich Gedanken darüber machen, wo liegen denn die Ursachen von meinem Problem und nicht, wie kann ich das Symptom jetzt möglichst schnell irgendwie loswerden, ohne zu überlegen, ist das nachhaltig, bringt das überhaupt was, ist das sinnvoll, ne?
Voll.
Ja, voll cool. Ich liebe es jetzt schon. Ich hoffe, dass ihr jetzt da draußen auch auf jeden Fall schon hier das ein oder andere Learning hattet. Wenn ja, vergesst gerne nicht, den Podcast zu bewerten. Das heißt, gerne 5 Sterne und einen kleinen Kommentar schreiben. Wir freuen uns da immer sehr drüber, weil ich glaube, man kann hier einfach super gut für Aufklärung sorgen und es ist einfach ein längeres Format und somit natürlich auch einfach die Möglichkeit, ein bisschen tiefer in diese Themen reinzugehen. Dina, jetzt kennen wir uns über die Academy. Das heißt, du hast gedacht, na gut, nach Osteopathie-Studium, nach Heilpraktika-Prüfung, okay, irgendwie ist es immer noch nicht genug.
Ja.
Wie bist du zu uns gekommen?
Ja.
Magst du mich da auch nochmal weiter mitnehmen, wie so deine Reise dann weiter war?
Also ich hatte ja gerade eben schon angesprochen, dass ich selber die Pille genommen habe, viele Jahre, und habe sie mehr oder weniger unwissend einfach abgesetzt, ohne zu wissen, was da auf mich zukommen könnte. Ich habe noch nie vorher vom Post-Pill-Syndrom oder irgendwas gehört. Hat mich natürlich voll umgehauen. Und so bin ich dann auf Generation Pille gestoßen, schon vor vielen, vielen Jahren, als Easy das noch gemacht hat. Und habe Easy dann auch schon so mal viele Jahre verfolgt und auch auf Instagram. Und als sie dann letztes Jahr gesagt hat, dass sie eine Ausbildung macht, hatte ich so einen kleinen Fangirl-Moment.
Geil.
Dass ich so gedacht habe, wenn Easy das macht, dann wird es geil, ich mach's. Und ich habe ja auch dann sofort gebucht, obwohl ich gar nicht wusste, was da alles Inhalt ist, weil ich dachte, das wird mir so oder so nicht schaden. Ich bin super wissbegierig. Ich mache eigentlich so, am liebsten würde ich alles lernen, auch wenn das natürlich nicht so ganz möglich ist. Aber ich habe gedacht, das mache ich einfach mit. Auch wenn ich schon viel Vorwissen habe. Ich habe ja auch einige Fortbildungen in der Naturheilkunde noch gemacht, ne, im Frauenheilkundebereich, aber auch im Darmtherapiebereich. Und trotzdem habe ich gesagt, ich möchte Patienten langfristiger begleiten und nicht immer nur 2, 3 Behandlungen und dann schickt man sie wieder nach Hause in ihr eigenes Leben und dann sollen sie alleine klarkommen und kommen dann irgendwann wieder, sondern ich möchte einfach total gerne Patienten länger begleiten und diesen Prozess noch intensiver miterleben, weil ich halt merke, es kommen immer wieder dieselben Nachfragen und immer wieder viele Nachfragen und dafür braucht man eigentlich einfach diesen engeren Kontakt, ne? Weil im Internet, wie du schon gesagt hast, man findet super viele Informationen, aber das kann voll nach hinten losgehen, wenn man einfach immer querfällt, ein irgendwas ausprobiert und nicht mal jemanden hat, der einerseits den Blick von außen hat und sagt, komm, wir schauen jetzt mal gemeinsam drauf und man entwickelt zusammen eine Strategie und man wird halt auch immer wieder motiviert, ne, dass man dranbleibt, weil man kennt ja selber, man fängt dann irgendwas an und dann nach einer Woche ist man schon wieder raus damit, weil man sich denkt, boah, nee, ist anstrengend. Aber wenn man dann da jemanden sitzen hat, der fragt so, hey, und wie war's dann? Dann hat man natürlich auch eine ganz andere Motivation. Und das hat mich einfach ja motiviert, überhaupt in die Richtung noch weiter zu gucken. Und weil ich dachte, ich werde noch viele Dinge lernen, was Lebensstil angeht, habe ich gedacht, das ist einfach super spannend und ich auch gerne in die Online-Arbeit irgendwann auch eintauchen möchte, dass ich nicht nur in der Praxis bin vor Ort, sondern dass man das so ein bisschen teilt. Ich meine, als Selbstständige muss man natürlich auch irgendwo gucken, wo das am Ende passt, und wenn man sich vorstellt, man möchte irgendwann eine Familie haben, ist es natürlich total blöd, wenn man immer in der Praxis quasi die 1:1 Betreuung hat und man davon abhängig ist, dass man fit ist und immer da ist und ja, deswegen habe ich gedacht, das ist eine super Ergänzung. Ja.
Richtig smart.
Ja, und ich habe mir gedacht, dass ich bin halt auch ich möchte nicht nur eine Sache machen. Ich hätte es ja auch einfach bei der Osteopathie belassen können, was völlig auch ausreicht, ne? Aber ich bin einfach super wissbegierig schon immer gewesen und wie gesagt, ich würde am liebsten alles verstehen und habe deswegen am liebsten würde ich, glaube ich, meine Zeit nur mit Fortbildung verbringen. Also wäre so Fulltime-Nerd. Ja, wäre super. Aber das am Ende dann in die Anwendung zu bringen, ist natürlich auch super spannend. Und deswegen möchte ich mich einfach gerne breit aufstellen, um diese Ganzheitlichkeit immer mehr abzuholen. Und ich auch einfach merke, die Osteopathie ist super wirksam und super hilfreich. Mhm. Aber auch da kommt man irgendwann an die Grenzen. Das ist ja ganz normal. Ne? In jeder Therapie kommt man irgendwann an die Grenzen. Und da mache ich es jetzt mittlerweile halt auch oft, dass ich die dann auch abhole mit in die Darmtherapie oder in die Hormontherapie. Also dass ich sie so quasi so über die Osteopathie dann noch ganzheitlich betreue. Und das kann man natürlich über ein Coaching noch viel, viel intensiver machen. Genau.
Voll. Richtig, richtig cool, weil letzten Endes sind das die Konzepte, die, glaube ich, auch Zukunft haben, die einfach breit aufgestellt sind, die den möglichen Support auch bieten. Und wie du schon sagst, gerade das Online-Konzept, ich glaube, das ist natürlich einfach nochmal flexibler und natürlich absolut, kann man da auch nochmal seine Möglichkeiten ausschöpfen und letzten Endes ja auch einfach erstmal go with the flow, erstmal schauen, was sich wie entwickelt. Jetzt hast du deine Praxis in Lübeck, hast du mir vorhin erzählt, im April jetzt erst eröffnet. Das heißt, ganz, ganz frisch. Also jetzt, Leute, wenn ihr aus der Nähe von Lübeck kommt, Lina ist your person to go to.
Ja, absolut, also gerne.
Ja, mit Sicherheit gibt es auch im Norden Damen, die vielleicht da Probleme haben und vielleicht dann ja auch nach jemandem suchen, nach einem persönlichen Kontakt suchen, was, glaube ich, immer letzten Endes das Ganze auch rund macht. Das sind die persönlichen Kontakte, das ist die Möglichkeit, einen Ansprechpartner irgendwie zu haben, der kompetent ist.
Und ich mache selber auch, also ich selber gehe natürlich auch in eine osteopathische Behandlung. Also das ist nicht so, dass ich mich selber, also klar, man kann sich auch selber behandeln, definitiv, aber es ist auch wahrscheinlich, wie jeder Coach sich auch irgendwann selber einen Coach mal sucht, es ist einfach schön, mal einen Blick von außen zu haben und auch in der Osteopathiebehandlung ist es auch schön, dann mal selber abschalten zu können, ne? Weil man sich selber behandelt, natürlich muss man immer präsent sein und immer auch vom Kopf mitarbeiten, sage ich mal. Und dann ist es super schön, wenn man sich auch selber behandeln lassen kann. Und ich fahre selber auch nach Hamburg zu einer Therapeutin, weil es muss halt auch passen. Und dementsprechend, weil du sagst, Lübeck und Umgebung, ich bin auch mir selber nie zu schade gewesen zu fahren, weil ich einfach denke, man hat nichts davon, wenn man den in einem Ort sucht, wo man selber wohnt, aber der passt eigentlich nicht oder der passt zu seinen Bedürfnissen einfach nicht und manchmal passt es auch einfach rein menschlich nicht, was mit dem Fachwissen überhaupt nichts zu tun hat und dementsprechend man sieht sich ja jetzt auch nicht jede Woche, sondern das sind meistens alle 2-3 Wochen oder alle 4 Wochen sogar und später noch mit mehr Abständen und denke ich mir, da kann man sich selber auch wert sein, mal für sich loszugehen und zu sagen, ich fahre auch mal eine Stunde, ne? Also
absolut. Ich war auch schon mal in Lübeck in meinem Immobilienjob tatsächlich. Daher weiß ich, dass Lübeck relativ schön ist. Absolut. Also es ist sogar eine kleine Reise dann wert, meine Lieben, wenn ihr da irgendwie auch aus Hamburg oder Co. kommt. Kann man doch mal einen Abstecher nach Lübeck machen.
Absolut.
Sehr, sehr cool, Lina. Jetzt haben wir so ein bisschen, sage ich mal, jetzt deinen ganzen Werdegang und wie du dazu gekommen bist, dich mit Frauengesundheit auseinanderzusetzen. Jetzt bin ich natürlich auch immer interessiert daran, nochmal Mehrwert nach draußen zu geben. Vielleicht kannst du uns ja nochmal, für mich ist immer so, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, welche Themen man hier so im Frauengesundheitsbereich auch mit Osteopathie unterstützen kann. Für mich kam sofort Endometriose, aber du hast gesagt, ich habe hier vielleicht noch ein Thema. Magst du vielleicht mal noch so ein bisschen anreißen, wie man denn auch Osteopathie für Frauengesundheit, für die Themen nutzen kann, die eben uns Frauen beschäftigen? Vielleicht kannst du da gerne mal einsteigen und ein bisschen was zu sagen.
Gerne. Also erstmal vorweg, es ist kein Heilversprechen, was ich jetzt hier mache und es ersetzt auf gar keinen Fall eine ärztliche Therapie beziehungsweise eine Untersuchung beim Arzt. Also das mal vorweg, wenn ich jetzt Indikationen nenne, quasi warum man mal zum Osteopathen gehen kann. Also abgesehen von Endometriose, was ziemlich offensichtlich durch die Verwachsungen, vielleicht auch Operationen schon klar ist, dass Osteopathie auf jeden Fall mit einer manuellen Therapie einfach super wichtig sein kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Indikationen. Also schmerzhafte Periode ist natürlich oft auch ein Thema. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit über Hypermenorrhoe geschrieben, also über die verstärkte Regelblutung, habe da eine Studie gemacht. Also auch das spielt zum Beispiel eine Rolle. Unerfüllter Kinderwunsch ist auch ziemlich häufig der Fall, also dass da einfach Probleme bestehen. Dann natürlich in der ganzen Schwangerenbetreuung, also quasi am liebsten vom Kinderwunsch über die gesamte Schwangerschaft bis hin zur Geburt und auch gerne im Wochenbett danach oder auch mit den Babys dann zusammen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber natürlich auch Zyklusbeschwerden grundsätzlich, ne? Also auch das kann man immer mit osteopathisch behandeln, weil die Ursachen sind natürlich weit gestreut, warum es zu Zyklusbeschwerden kommt. Und über die Osteopathie kann man immer einen Einfluss einerseits auf die Position zum Beispiel von der Gebärmutter und den Eierstöcken nehmen, aber auch auf die Versorgung, also auf die arterielle und den venösen Abfluss und auch der lymphatische Abfluss. Und man weiß einfach, wenn sich's da staut, dass es dann einfach zu funktionellen Einschränkungen kommt, ne? Also zum Beispiel hat man schon herausgefunden, dass bei Patientinnen, die eine schmerzhafte Periode haben, das einfach ist zu einer vermehrten Vasokonstriktion, also einer Gefäßverengung der Gefäße, die zu der Gebärmutter führen, einfach kommt und dass sie dadurch einfach auch eine Form von Ischämie, also eine Sauerstoffunterversorgung hat. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das extrem wehtut, wenn der Muskel dann anfängt, sich zusammenzuziehen, ne? Wenn der eigentlich unterversorgt ist. Und darüber kann man natürlich in der Osteopathie, wenn man da behandelt und quasi die Strukturen drumherum behandelt, kann man einfach dafür sorgen, dass die Versorgung mit Blut, also auch mit Sauerstoff dann besser wird und genauso der Abtransport, ne? Weil die Gefäße, gerade die Venen sind natürlich, die haben nicht so eine Wandspannung wie die Arterien, die sind natürlich extrem abhängig von dem Gewebe drumherum und wie die Spannung dort ist und wenn die zu hoch ist, dann wird natürlich ganz schnell eine Vene auch mal komprimiert, nicht so, dass das sich komplett staut, dann wäre das ein akuter Notfall, aber so einfach, dass das Lumen, also das Gefäß einfach eingeengt ist. Und das merkt man einfach, dass man eher gestaute Organe zum Beispiel hat, dass man einfach sehr, sehr viel Blut in dem Bereich hat und dass sich dadurch die Spannung nicht nur im Organ, sondern man merkt es manchmal dann auch auf der ganzen Bauchwand, ne? Also dass einfach viel Spannung ist. Und wenn man das dann quasi abtransportiert, merkt man erstens, dass der Bauch zum Beispiel direkt flacher wird, also dieses Aufgeplusterte ist weniger, aber es ist wesentlich weicher und das... Man sagt in der Osteopathie so schön, Leben ist Bewegung. Und alles, was sich nicht bewegt und zum Stillstand kommt, ist einfach kein Leben. Und das ist natürlich gerade in dem Bereich, wo es um die Fruchtbarkeit geht, um Flow und Energieflow, ist es natürlich extrem wichtig, dass man auch da die Beweglichkeit quasi, nicht nur in der Gebärmutter, das wäre dann quasi wieder zu engstirnig, nicht nur auf einen Bereich gedacht, ne, sondern man guckt natürlich auch da, wenn die Gebärmutter ein Problem hat, warum hat sie denn ein Problem, ne? So, man hat natürlich bei der Gebärmutter immer auch den Druck von oben, von der ganzen abdominellen Kavität, also der Darm drückt natürlich von oben drauf. Wenn man steht, ist immer die Gebärmutter quasi so eine Auflagefläche auch für den Darm. Und wenn man im Darm schon ein Problem hat und die Gebärmutter kriegt von oben extrem viel Druck, braucht man sich nicht wundern, warum da auch ein Problem bestehen kann, ne? Abgesehen von Operationen, wo wirklich auch Narben entstehen oder Entzündungen, ne? Viele haben auch eine Blinddarmentzündung gehabt oder wo das, was vielleicht auch operiert wurde oder Infektionen, die vielleicht auch still verlaufen sind, ne? Das kann ja auch alles sein. Und wie viele Frauen haben schon eine Blasenentzündung gehabt? Und Entzündung grundsätzlich kann immer auch Narbengewebe hinterlassen und einfach auch eine veränderte Stoffwechsellage hinterlassen, was man dann spüren kann. Also ich habe noch nie, gerade Frauen, die häufig zu Blasenentzündung, habe ich noch nie erlebt, dass die Blase komplett keine Spannung, also optimale Spannung hat, sondern die sind oft wirklich, ich meine, unsere Organe sind viel auch aus Muskulatur, ne, aus glatter Muskulatur. Und auch die können sich natürlich verkrampfen und einfach eine Spannung haben, die der Funktion ein Stück weit im Weg steht, weil im Endeffekt müssen unsere Organe sich auch alle gegeneinander verschieben können. Also damit das alles optimal passt, weil so viel Platz in unserem Bauchraum ist einfach nicht. Das ist ordentlich geschichtet. Genau. Und deswegen muss das alles gegeneinander gleiten können. Da hat man natürlich auch viele fasziale Gleitebenen gegeneinander. Und spannenderweise in diesen faszialen Gleitebenen ineinander sind meistens an den Aufhängungen auch die Gefäße. Die laufen da durch, weil irgendwie müssen sie ja zu den Organen kommen und die laufen nicht immer, aber einige laufen natürlich auch einfach quer, gerade die größeren durch den Bauch, aber gerade die kleinen, die sind meistens in diesen Aufhängen und wenn man da quasi schon ein Problem hat in der Aufhängung, eine rein faszialen Struktur, die haben immer so kleine kontraktile Elemente, die können sich zusammenziehen. Zum Beispiel bei der Gebärmutter nennt man das Ligamentum Latum, das sind so die große Aufhängung, die zu den beiden Seiten ins Becken geht. Und wenn man da einfach Beschwerden hat, dann ist einfach die Gefäßzufuhr für die Gebärmutter eingeschränkt, kann sich aber auch im Becken Beschwerden zeigen, ne? Also dann auch ISG-Beschwerden, was viele dann merken, oder Hüftbeschwerden, kann unter Umständen auch daran liegen. Und genauso andersrum, ne? Also ist immer multifunktional und multifaktoriell in alle Richtungen kann sich das ursächlich einfach zeigen.
Wow. Ja, also Leute, ihr habt jetzt, glaube ich, hier euer Need, wenn ihr in irgendeiner Form Probleme mit eurer Periode rund um das Thema Fruchtbarkeit habt, hier auf jeden Fall jetzt der Aufruf mal zum Osteopathen, vielleicht zu einem spezialisierten Osteopathen, der im Bereich Frauengesundheit auch wirklich geschult ist,
ja,
zu gehen, weil ich glaube, das kann auf jeden Fall zusätzlich, natürlich wissen wir, der Lifestyle, all diese Dinge hast du ja auch schon gesagt, wenn der Darm irgendwie nicht richtig gut ist, dann hat das auch auf andere Organebenen wieder Auswirkungen. Dass das wichtig ist, das ganzheitlich zu betrachten, ja, aber natürlich ist das auch nochmal eine Betrachtung, dann wirklich zu schauen, funktioniert es denn funktionell alles so miteinander, wie es funktionieren soll, damit eben der Flow richtig ist, damit die Versorgung gut ist und so weiter. Und wenn man da natürlich dann das eben vielleicht auch außen vor lässt und vergisst, dann gibt es da Themen. Ich hatte es tatsächlich vor allem für Endometriose, weil du jetzt auch gesagt hast, ja, ist ja ganz klar, da gibt es letzten Endes dann irgendwie Vernarbungen oder letzten Endes, wenn eine OP da war, dann natürlich auch, aber auch so, wenn da irgendwo Herde sind, ne, das kann natürlich alles sein. Da hatte ich es total auf dem Schirm auch und habe auch meine Klientin, die jetzt mit Endometriose bei mir den Lifestyle sozusagen verbessert haben oder Unterstützung wollten, letzten Endes auch immer zum Osteopathen nochmal geschickt. Aber dass das so bei allen anderen Themen ist, irgendwie war mir das gerade irgendwie gar nicht so krass klar. Von daher, ja, Leute.
Spannend. Osteopathie. Also zum Thema Dysmenorrhoe, also schmerzhafte Periode, gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Osteopathie-Studien schon. Da kann man auch gerne mal gucken. Also das ist sehr, sehr gut erforscht. Schon, was man so sehr gut erforscht nennen kann, bei einer sehr, sehr jungen Therapieart. Ne? Also Osteopathie ist ja noch eine ganz junge Wissenschaft, sag ich mal. Ne? Also gerade mal etwas über 150 Jahre alt. Das ist natürlich nicht viel Spielraum, um wirklich viele Studien zu machen. Und deswegen habe ich ja im Master eine Studie über Hypermenorrhoe gemacht. Also der verstärkten Regelblutung. Abgesehen davon, dass die einen extremen Leidensweg einfach schon hinter sich haben, die meisten, und dass es extrem lebenseinschränkend ist, wenn man so eine starke Periode hat, kann man aber auch da total schöne Effekte sehen. Ne? Also abgesehen von den auch da in meinen Augen offensichtlicheren Fällen wie nach dem Kaiserschnitt zum Beispiel, wo einfach eine riesen Narbe an der Gebärmutter ist, ist natürlich auch verständlich, dass sich der Muskel, also die Gebärmutter als Muskel, nicht mehr so ordentlich sich zusammenziehen kann und entspannen kann. Aber auch schon auch Frauen, die primär quasi eine Hypermenorrhoe haben, also quasi schon immer. Selbst da kann man schauen, was kann sich verändern. Und das finde ich ganz spannend, also was da alles möglich ist und auch innerhalb von nicht allzu vielen Behandlungen. Das ist natürlich super individuell. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Studie 3 Behandlungen genommen. Das ist immer so der Standardweg, sage ich mal, erstmal bei 3 zu gucken, was sich da auswirkt. Und dann haben wir messen lassen, wirklich natürlich am einfachsten, wenn man so eine Menstruationstasse nimmt, haben wir tatsächlich die Milliliter messen lassen, wie viel Blut haben sie im Monat verloren. War für die meisten schon mal ein bisschen mindblowing, überhaupt mal zu sehen, wie viel verliere ich denn? Ne? Weil das, glaube ich, ist, wenn man das noch nie gemessen hat, ich selber habe es jetzt auch noch nicht gemacht, aber das weiß, die meisten wissen das ja gar nicht. Ne? Also, und das war wirklich krass, wenn man überlegt, eine normale Menstruation soll bis 80 Milliliter quasi auf die gesamte Periode sein. Und wir hatten da durchaus Frauen, die jenseits von 150 Milliliter waren und wundern sich, warum sie einen extremen Eisenmangel haben, kaum die Pötte kommen und das jeden Monat. Und dann nicht mal nur 3 bis 5 Tage, sondern die dann auch gerne 7 Tage bluten oder 8. Ne? Und das ist natürlich extrem lebenseinschränkend. Das ist super spannend. Und nochmal auf das Beispiel gerade eben zurückzukommen, ist natürlich nicht nur die Gefäße und die Biomechanik und die Faszien, sondern was auch oft vergessen wird, ist einfach das Nervensystem. Die Organe werden natürlich alle über das autonome Nervensystem innerviert. Und dann kriegt man ganz oft auch den Schwung, sage ich mal, zu den Rückenschmerzen. Ne? So ganz klassisch bei der Gebärmutter und den Ovarien, da kommt dann der Bereich von TH10, also für die Ovarien bis TH12. Und von der Gebärmutter ist dann quasi TH12 bis L2, also TH ist für Brustwirbelsäule und L für Lendenwirbelsäule. Und man hat einfach über diese nervale Verbindung, weil da kommen die sympathischen Nervenfasern her, also die Fasern, die Stress quasi auslösen und die dann quasi unter Stress der Gebärmutter und den Eierstöcken sagen, nee, Eisprung ist vielleicht nicht so die gute Idee, weil wir wollen überleben und eine Schwangerschaft können wir jetzt eigentlich nicht verantworten oder halten. Das würde einfach dem Körper zu viel abverlangen. Dann hat man natürlich oft quasi über diese Nerven die Steuerung, dass das so ein bisschen einfach nicht lahmgelegt, aber einfach ein bisschen runtergefahren wird. Und man merkt das aber dann auch im Rücken. Ne? Also das gibt so ein, das nennt man viszero-somatischen Segmentreflex. Gibt es auch andersrum. Es gibt auch den somatovisceralen Segmentreflex. Das heißt, über die Nerven ist einfach quasi wie eine Straße, wie eine Verbindung, kann das entweder vom Organ auf das Segment, also auf das Wirbelsegment, einfach die Spannung quasi transportieren, einfach über diese Nerven. Und das zeigt sich dann in der Rückenmuskulatur zum Beispiel oder in diesen klassischen Wirbelblockaden, wie man das so schön immer nennt. Und das ist total spannend, weil man da dann auch merkt, die Patienten, die mit Rückenschmerzen kommen, vielleicht liegt es gar nicht am Rücken, ne? So, und dann muss man immer gucken, die Wirbelsäule ist ein bisschen wie eine Landkarte, dass man immer gucken kann, welche Region ist das Problem und welche Organe passen dazu und dann einfach mal schauen, ob die vielleicht ein Problem haben. Und das spielt natürlich in der Frauenheilkunde auch eine große Rolle, dass man dann auch darüber wieder auf das kleine Becken zum Beispiel kommt, ne? Oder auch andersherum. Natürlich kann auch, wenn man sich verhoben hat oder einen Sturz hatte, ne, das, oder einen Unfall, einen Autounfall, ist auch nicht selten. Das kann natürlich dann, wenn man da eine Krafteinwirkung auf die Wirbelsäule hat, kann das natürlich auch wieder die Nerven in Richtung der Organe beeinflussen. Genau. Das ist dann, ja, da muss man dann ganz viel untersuchen als Osteopath. Aber man lernt es halt zu spüren und irgendwann hat man auch so ein intuitives Gefühl, wo es hingeht.
Gutes Gefühl, ja.
Ja, genau. Das kriegt man dann so mit der Zeit. Und da kann man natürlich ganz viel Spannung lösen und einfach die Funktionalität der Kontraktion zum Beispiel der Gebärmutter oder auch der Eierstöcke, ne? Also wenn man da einfach die Versorgung optimaler hinbekommt, dann ist natürlich klar, die zur Eireifung braucht es sehr, sehr viele Nährstoffe. Und die kommen natürlich mit dem Blut. Und wenn das einfach nicht der Fall ist, dann ist ja klar, dass auch einfach die Hormonproduktion runtergefahren wird, ne? So, weil das der Körper natürlich immer nur mit dem arbeiten kann, was ihm so zur Verfügung gestellt wird. Ja.
Voll. Richtig gut zusammengefasst. Super cool. Ich glaube, dass wir richtig viele jetzt Denkanstöße hier geteilt haben, du geteilt hast. Und ich glaube, dass uns jetzt auch nochmal klar wurde, okay, wir müssen auf so vielen Ebenen gucken und es gibt so viele Möglichkeiten, den Körper auch zu unterstützen. Von daher, schaut doch gerne mal, wenn ihr nicht jetzt im Norden wohnt, ob ihr auch vielleicht einen Osteopathen, eine Osteopathin bei euch in der Nähe habt, die euch eben auf körperlicher Ebene da auch nochmal so den richtigen Stoß in die richtige Richtung gibt, um da den Körper eigentlich einfach bestmöglichst zu unterstützen.
Absolut.
Sehr cool, Lina.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du hier der Community teilen möchtest? Du hast super viel geteilt, von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt noch so einen Punkt raussuchen können, aber vielleicht hast du ja noch
eine Sache habe ich tatsächlich noch.
Ja,
und zwar das gar nicht auf Zyklusbeschwerden, sondern eher auf die Schwangerenbetreuung, weil das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil die oft durch das Medizinsystem quasi durchfallen, was einfach Beschwerden angeht. Da würde ich einfach gerne nochmal sagen, dass es auch da super, super sinnvoll ist, sich einen Osteopathen an die Seite zu holen. Am besten schon im Kinderwunsch, weil man dann auch ganz viele Sachen machen kann und schon vorher beheben kann, weil man geht natürlich mit den Problemen, die man vorher hatte, auch in eine Schwangerschaft rein, ne? Also die verschwinden nicht einfach so. Und ich habe das schon super oft erlebt, dass Frauen gerade in Richtung der Geburt natürlich gerne, abgesehen von Rückenschmerzen, auch jegliche Probleme haben können und dass man da einfach super viel machen kann. Und es gibt auch schon Studien, dass die Geburtszeit durch Osteopathiebehandlung reduziert wird, gerade bei Erstgebärenden, die ja mittlerweile leider teilweise ins Unendliche gefühlt ausufern, ne? Also man hört das immer häufiger, dass die Geburtszeit wirklich extrem lange ist und dass sie dadurch einfach reduziert werden kann. Plus die Wahrscheinlichkeit kann dann erhöht werden, dass das Kind sich richtig in den Geburtskanal einstellen kann. Ist ja auch logisch, ne? Wenn man fast ja einfach Spannung in dem Gebiet hat, ist klar, dass ein Kind, was noch relativ weich vom Gewebe ist, sich da nicht gegendrücken kann komplett, ne? Also dass das dann einfach immer den Weg des geringsten Widerstand nehmen muss. Und das finde ich einfach so wichtig, dass denen das so mitgegeben wird. Und ich habe im Studium mussten wir auch im Krankenhaus eine Zeit lang sein und da durfte ich auch im Kreißsaal mit sein und habe auch dann quasi bei Geburten war ich dann dabei und habe auch währenddessen geholfen. Und das war, ich meine, das wäre mein Traum, dass man das machen könnte, dass Osteopathen bei einer Geburt dabei sind, weil das einfach extrem krass ist, was man da noch bewirken kann währenddessen. Das wäre natürlich mein Traum, aber das ist leider in Deutschland noch ziemlich unrealistisch. Aber als Vorbereitung.
You never know.
Ich wäre gerne dabei, aber es ist die Umsetzung, glaube ich, schwierig.
Ja.
Ja, aber das ist wirklich spannend, ja.
Richtig cool. Lina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier uns auf jeden Fall nochmal einiges über das Thema Osteopathie im Bereich der Frauengesundheit vermittelt hast. Ich glaube, das war richtig, richtig cool. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und
den wünsche ich dir
wir
auch.
Sehen uns sowieso in der Academy.
Wir sehen uns.
Ciao, danke.
Tschüss.